Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 124. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute haben wir einen Gast am Start, der jetzt seine Karriere nach langer Zeit beendet, aber zum Abschluss nochmal richtig feiern durfte mit der Meisterschaft. Aber wer es ist, er stellt sich am besten mal selber vor. Hi André.
Guten Morgen, ich bin André Weiß, 35 Jahre alt, habe jetzt nach sehr vielen Jahren meine Karriere beendet, bin zweifacher Familienvater und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
Ja, perfekt, perfekt. Und dann kommen wir ja gleich mal zum aktuellen Start. Du hast jetzt deine Karriere beendet. Wie fühlst du dich jetzt als Fußballrentner? Ich meine, mit 35 Jahren ist man ja noch kein Rentner, aber du schon nach deiner Karriere. Was machst du jetzt und was sind die nächsten Ziele?
Ja, momentan fühlt sich das noch gar nicht so real an, weil ich ja die letzten Jahre auch immer dann im Sommer frei hatte. Ich bin jetzt auch gerade mit meiner Familie in Holland auf dem Campingplatz im Urlaub. Ich glaube, das wird erst so wirklich kommen, wenn dann die Vorbereitungen beginnen oder ich am Wochenende dann nicht mehr zu irgendwelchen Spielen fahre. Aber das ist absolut in Ordnung. Also ich habe die Entscheidung sehr bewusst getroffen, werde jetzt Ende Juni eine Umschulung zum Industriekaufmann beginnen und dann freue ich mich auch auf den neuen Lebensabschnitt.
Glaube ich dir, ich glaube mal so viel Jahren Fußball, das ist ja trotzdem dann erstmal eine Umstellung, auf einmal so 40-Stunden-Woche, nicht mehr so wie jetzt aktuell, zweimal am Tag Training und dann Rest Freizeit, sondern mal wirklich 8 Stunden Arbeit. Ich glaube, das wird für dich erstmal eine kleine Umstellung, oder?
Ja, das wird mit Sicherheit eine Umstellung. Ich glaube, mein Vorteil liegt darin, dass meine Mutter hat eine Firma und deswegen weiß ich schon auch, was es heißt, arbeiten zu gehen. Habe auch damals meine erste Ausbildung da in der Firma gemacht. Aber klar, wird es natürlich was anderes, ne? Aber ich freue mich auch auf den geregelten Tagesablauf, auch ein bisschen auf diese Spontanität, mal was machen zu können, am Wochenende auch mal frei zu haben. Gerade meine Kids freuen sich natürlich extrem darauf, auch wenn die gerne im Stadion waren. Aber klar, es wird was anderes, aber es wird wieder was Neues. Und ich bin eh immer ein Mensch, ich bin neuen Dingen immer sehr offen gegenüber.
Ja klar, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, du hast ja 2 Kids. Wir haben ja vorher geschrieben, dass du eher in der Früh oder am Abend kannst, wenn die Kids schlafen oder im Kindergarten sind, so wie bei mir halt auch. Ich glaube, das ist für die Kinder auch nochmal ein Highlight. Natürlich ist es geil, wenn der Papa vor 1000 Fans, 10.000 Fans im Stadion Fußball spielt. Aber ich glaube, den Papa mal daheim zu haben und wirklich nur den Papa zu haben und nicht den Fußballer, ist glaube ich auch nochmal für die Kinder das Größte überhaupt.
Ja, das definitiv. Klar, es war immer, gerade für meinen Kleinen, also für Noah, war es ein Riesenhighlight, in die Stadien dann auch danach auf den Platz zu gehen. Er hat sich auch immer tierisch gefreut. Muss allerdings jetzt auch zum Beispiel in Siegen hatten wir dann auch wirklich Nachmittags- bzw. Abendstraining. So, da habe ich die Kinder fast gar nicht gesehen und ich glaube, im Endeffekt überwiegt dann doch der Papa zu Hause mehr, als einmal in der Woche ins Stadion zu gehen. Und genau, da freue ich mich auch sehr drauf, auch da mal am Nachmittag ins Schwimmbad gehen zu können oder sonst irgendwie was.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nie so hoch gespielt. Ich war selber nur Kreisklasse, das Höchste. Bin aber seit 16 Jahren, also mein halbes Leben lang Jugendtrainer. Und er sieht mich halt als Trainer, es ist 2 Jahre alt. Checkt es natürlich noch nicht so ganz, aber er genießt es momentan am Sportplatz. Und wenn ich daheim bin, natürlich sein Papa. Wenn er nicht arbeiten ist, ist das auf jeden Fall das größte der Gefühle, was er gerade hat.
Ja, absolut. Auch dann zum Beispiel jetzt, also er hat jetzt auch ein Probetraining gehabt. Dann wird er jetzt vielleicht auch irgendwann mal auch anfangen mit Fußball, dass ich dann auch dabei sein kann. Oder wenn dann Spiele am Wochenende sind, dass ich dann auch dabei sein kann. Wie zum Beispiel beim ersten Probetraining konnte ich halt nicht dabei sein, weil wir Training hatten. Aber das ist ja dann immer noch mal was Schönes auch für ihn, wenn er dann wirklich Papa draußen stehen sieht.
Auf jeden Fall. Ich meine, es hat jetzt nur Vorteile, dass du jetzt, was heißt Vorteile, deine Karriere beendet hast, aber für die Familie ist es, glaube ich, der größte Vorteil. Und wie du schon sagst, du kannst beim ersten Mal, wenn er im Verein ist, im Training dabei sein, kannst bei den Spielen dabei sein und musst dann nicht sagen, ey, ich muss jetzt auswärts, keine Ahnung, wohin fahren, ich kann leider nicht, sondern du kannst jetzt einfach mal Papa sein.
Genau, so sieht's aus. Also klar, man muss natürlich auch sagen, ich sage jetzt in Siegen, klar haben wir nachmittags trainiert, aber bei meinen vorherigen Stationen war es natürlich auch so, dass oft Vormittagstraining war, da war ich dann auch mittags zu Hause. Aber trotzdem, wie du schon sagst, es hat sich halt immer sehr, sehr viel oder eigentlich der gesamte Tag mit um Fußball gedreht, auch die in Anführungszeichen Launen, die dann auch meine Frau oder auch meine Kinder ertragen mussten, wenn dann am Wochenende ein Spiel verloren wurde. Ich glaube, das ist auch mal ganz angenehm, dass dieser in Anführungszeichen positive Druck, muss man ja einfach sagen, wenn der mal wegfällt und man wirklich auch unabhängig von dem Ergebnis am Wochenende gut in die Woche starten kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und um jetzt mal auf deine Karriere wieder zu schauen, es kam eine Frage rein. Normalerweise haben wir den Fragenteil im dritten Teil des Podcasts, aber ich habe da was gelesen. Die Meisterschale ist verschwunden. Und die Frage kam das eine oder andere Mal rein. Du sollst ehrlich sein, hast du die Meisterschale heimlich mit heimgenommen?
Nee, ich habe sie nicht mitgenommen. Ich bin da sehr ehrlich. Also ich habe sie sehr oft in der Hand gehabt bei der Meisterfeier. Das stimmt schon. Und ich habe auch gesehen, dass sie sehr viel rumgereicht wurde. Allerdings habe ich sie nicht mit nach Hause genommen. Wir haben sie auch nicht, weil wir sind mit 8 Mann nach Mallorca geflogen. Wir hatten sie auch nicht mit auf Mallorca. Auch das Gerücht ging ja teilweise rum, dass wir sie da verloren hätten. Also sie war einfach weg. Aber Gott sei Dank hat sich ja jemand gefunden, der sie mitgenommen hatte, dass er sie ehrlicherweise zurückgegeben hat. Weil ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch Geschichte von einem Verein, dass da die Meisterschale dann auch dazugehört.
Aber jetzt musst du mir mal eins erklären. Ihr feiert die Meisterschaft, ihr habt die Meisterschale bei euch im Verein als Mannschaft. Wie zur Hölle kann es sein, dass ihr irgendjemanden mitnehmen kann?
Ja, man muss sagen, also man muss sagen, die Meisterfeier war schon sehr familiär. Also das war jetzt nicht so, dass wir irgendwo abgeschottet gefeiert haben. Wir haben natürlich oben im Stadion wurde eine Bühne aufgebaut und da haben wir schon mit den Fans zusammen gefeiert und dann ist natürlich da mal ein Foto mit der Meisterschale. Gut, dann hat vielleicht einer ein Foto mit der Meisterschale gemacht, ein Spieler. Dann kam auch jemand anderes, wollte auch irgendwie mit ihm sprechen. Ja, und dann kann das halt schon mal schnell gehen, dass dann da irgendwie die Schale verloren geht. Es waren, glaube ich, 1500 Leute noch bei dieser Meisterfeier und dass da natürlich dann einer mal ganz schnell laufen kann, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber es ist ja alles gut gegangen und Siegen hatte gute mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube, das war jetzt für deren Instagram-Account auch nicht so schlecht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich meine, ich habe von Siegen, man kennt Siegen vielleicht mal so vom Hörensagen her, aber so richtig Berührungspunkte hat, glaube ich, keiner von uns so richtig gehabt damit. Aber kaum ist die Meisterschale verschwunden, ging das ja viral in Instagram, Facebook, allgemein, da ging es ja richtig ab. Also hat Siegen richtig schön Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, wie gesagt, wir waren auf Mallorca und da kriegen wir auch die Nachrichten auf einmal sogar in der Kicker-App bei RAN. Also wirklich, es war ja gefühlt deutschlandweit. Ich glaube, T-Online hat auch drüber berichtet. Ja, Siegen an sich ist, wo ich jetzt herkomme, aus dem Rheinland, ist das schon ein Begriff. Aber ich glaube, deutschlandweit ist es leider in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen, auch wenn sie ja mal zweite Liga gespielt haben. Aber wie auch oft gesagt wurde, also Siegen ist eigentlich schon ein schlafender Riese und da könnte schon etwas entstehen die nächsten Jahre.
Ja, schauen wir mal, ihr seid ja jetzt aufgestiegen in die Regionalliga, also erstmal in die vierthöchste Klasse Deutschlands. Vielleicht entwickelt sich da wieder was über die Jahre, weil, okay, ich bin 93er Jahre und ich bin, glaube ich, zu jung für die Zeiten aus der zweiten Liga. Zumindest kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder der Verein Siegen in den Profibereich wie dritte Liga oder so, weil sie Schweinfurt, die nach 23 Jahren jetzt endlich wieder in die dritte Liga hoch sind.
Ja, ich sag, da ist also wirklich, da ist riesiges Potenzial. Wir hatten am Anfang der Saison ein Derby gegen Finntrop Bamenohl. Ich glaube, das kennen noch weniger Leute. Da waren 4.500 Zuschauer da im Stadion, im Leimbach-Stadion. Wir hatten im Schnitt, glaube ich, nachher 2.000 Zuschauer in der Oberliga. Klar, natürlich auch daher begründet, dass es lief. Aber da ist schon eine gewisse Euphorie. Das letzte Spiel gegen Bochum haben 5.000 Zuschauer geschaut. Für Oberliga ist das, glaube ich, schon sehr, sehr ansehnlich und ich gehe auch davon aus, dass wenn jetzt in der Regionalliga zum Beispiel der erste Spieltag auf dem Freitag gegen Wuppertal wäre, hast du da wieder deine 5.000 bis 6.000 Zuschauer und dass da im Siegerland Potenzial herrscht, dadurch, dass natürlich viel drumherum nicht wirklich ist, kann da schon was entstehen, aber es ist halt wichtig, dass das alles mit Geduld und Sachverstand passiert.
Auf jeden Fall. Ich habe ja geschaut, erst 5. Liga ist ja die Oberliga in Westfalen. Ihr seid ja als Erster aufgestiegen vor Bochum. Also habt ihr das Spiel gegen Bochum wieder in der Regionalliga dann. Und aber für einen Fünftligisten sind so 2.000 bis 4.000 Leute voll echt eine stabile Fanbase.
Ja, und man darf auch nicht unterschätzen, klar, zu Hause ist das eine, aber ich glaube, wir hatten kein Auswärtsspiel unter 250, 300 Zuschauern dabei. Das waren wirklich Fahrten, weil Siegen ist wirklich also sehr, sehr schlecht gelegen für die Oberliga Westfalen. Also da musste man teilweise, sind die Jungs da aus dem Fanblock oder auch die Frauen, die sind dann 3 Stunden sonntags um 15 Uhr nach Vreden an die holländische Grenze gefahren, wo ich jetzt lustigerweise am Dienstag vorbeigefahren bin, als wir hier nach Holland gefahren sind. Also die sind schon positiv verrückt da oben im Siegerland und was die halt auch haben, ist echt eine positive Grundstimmung. Also ich kann nur ein Beispiel erzählen, wir haben 3-0 gegen ASC Dortmund nach 12 Minuten hinten gelegen und es hat kein einziger Mensch im Stadion gepfiffen, sondern hat eher geklatscht und uns weiter unterstützt und ich glaube, da belegt erstmal die Basis.
Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt auch mal die Tabelle aufgemacht, bis auf zwei, drei Vereine. Leck mich am Arsch, ich komme aus Franken, mir sagt da eigentlich gar kein Verein was, bis auf ein paar.
Ja, ich bin auch ehrlich, also als ich mir die Liga angeguckt habe, klar, so Lippstadt Aalen, die kannte ich noch aus der Regionalliga West von Fortuna Köln. Aber es gab schon sehr, sehr viele Vereine, von denen ich vorher noch nie in irgendeiner Form was gehört habe. Aber so hat man noch ein paar mehr Fußballplätze gesehen, das ist auch nicht verkehrt.
Ja, klar, auf jeden Fall, das schon, aber wenn ich mir die Vereine so anschaue, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie von dem einen oder anderen Verein gehört. Okay, Bochum 2 kennt man halt mit dem VfL Bochum, dann Wattenscheid kennt man, Münster 2, Verl 2, Rot-Weiß Aalen, das sind schon Vereine, wo man kennt, aber solche Vereine wie, keine Ahnung, wer zum Beispiel, Rheine oder was weiß ich, noch nie in meinem Leben gehört.
Aber die haben schöne Stadionreihen, das muss man trotzdem sagen. Also es ist sehr klein, aber da sind auch schon, man muss auch sagen, also die Qualität in der Liga ist auch wirklich gut gewesen. Also zum Beispiel in Gievenbeck, das kennt jetzt auch keiner, das ist ein Vorort von Münster. Da haben halt auch viele Jungs gespielt, die vorher irgendwie beim Preußen gespielt haben in der Jugend und sind dann halt hauptsächlich Studenten. Aber die Qualität in der Oberliga Westfalen, die ist schon sehr, sehr gut, dadurch, dass natürlich auch viel gebündelt ist hier oben, gerade im Westen.
Ja klar, ich habe ja die Tabelle gerade offen. Ich meine, ihr seid mit 78 Punkten eigentlich souverän Meister geworden. Bochum mit 71 Punkten souverän Zweiter. Also ihr zwei habt es hochverdient aufzusteigen in die Regionalliga. Und ab dann, wie du schon sagst, die Qualität ist ja, zeigt sich ja auch an den Punkten am Ende des Tages, dass er echt gut ist und eng vor allem. Der Vierte hat 52 Punkte, der Fünfte ist 50 und immer so weiter. Also es ist verdammt eng zwischen 4 und sag mal 10, aber ihr beide wart einfach die Macht in dieser Saison.
Ja, also man muss schon sagen, ich glaube im Endeffekt, das haben auch viele Vereine bestätigt, war das schon zu Recht, dass wir beide aufgestiegen sind, also Bochum 2 und wir. Ich glaube, wir haben jetzt im September dieses angesprochene ASC-Spiel. Das war, glaube ich, unsere letzte Niederlage auch. Muss auch schon sagen, wir hatten wirklich eine brutale Qualität im Kader. Also ich sage mal, mit dem Kader könntest du auch in der Regionalliga spielen, da hättest du keine Probleme mit. Und jetzt besteht so ein kleiner Umbruch auch in Siegen, auch daher geschuldet, dass viele Jungs auch wirklich nebenbei ja ganz normal regulär arbeiten oder gearbeitet haben. Aber ich denke mal, die werden da oben schon ordentlich Jungs sich zusammensuchen und dann werden wir mal schauen, was passiert.
Auf jeden Fall, ich habe gelesen, dass auch ein Trio eben den Verein verlässt, wo du dabei bist bei dem Trio. Ich denke natürlich, so ein Umbruch ist ganz normal, wenn man aufsteigt. Man muss ja auch die Qualität steigern, auch wenn man vielleicht in der Oberliga echt extrem gut war. Aber Regionalliga, du weißt es selber, du hast ja jahrelang in den verschiedensten Ligen gespielt. Sobald du aufsteigst, musst du an Qualität zulegen, weil sonst wird es verdammt eng.
Ja, auch Erfahrung. Man braucht extrem viel Erfahrung. Es ist natürlich in der Regionalliga sind teilweise auch Profimannschaften oder eigentlich 90% der Mannschaften arbeiten unter Profitum. Und wir in Siegen natürlich, das war Amateurfußball. Und wir hatten dann 3 bis 4 Mal die Woche Training, aber du musst es ja ganz anders auch aufbauen. Und wie gesagt, zum Beispiel von dem Trio, was du gerade angesprochen hattest, der eine Spieler, der geht halt regulär arbeiten, der geht bis 5 Uhr arbeiten und da kann er nicht noch den Aufwand Regionalliga stemmen. Und da gibt es halt auch noch zwei, drei andere Stützen, wie zum Beispiel Mats Schelt, der Kapitän, letztjährige, der ist Lehrer und der ist jetzt da in seinem Studium und der hätte das einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Oder Tobi Philipzig ist auch eine Siegenlegende, war 14 Jahre im Verein, arbeitet aber bei der Sparkasse und schafft das einfach zeitlich nicht mehr, das zu bündeln. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig auch, dann Jungs zu holen, die das auch gewohnt sind, dieses Profitum, die auch gewohnt sind, ein Stück weit diese Erfahrungen zu haben, weil natürlich auch das Niveau steigt, das muss man einfach ganz klar sagen. Ich sage mal, es ist was anderes, ohne Wiemelhausen nahtreten zu wollen, ob ich jetzt in Wiemelhausen Mittwochabend spiele oder ob ich auf einmal in Oberhausen Mittwochabend spiele. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Jungs zu holen, die das alles schon mal mitgemacht haben und die einfach auch die Qualität nochmal steigern, auch fürs Training. Das muss man halt auch ganz klar sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben ja beide die gleiche Ansicht. Und ich meine, Regionalliga, wie du schon sagst, die West ist jetzt nicht die schlechteste. Vor allem, du hast da auch viele Profimannschaften oder auch Nachwuchsvereine wie BVB 2 ist jetzt abgestiegen, wieder in die West. Also ist das der klare Topfavorit. Mit Oberhausen hast du auch einen Verein, der wo eigentlich ambitionierter Drittligist wäre, wenn sie das abrufen, was sie können. Also du hast in der Regionalliga West eigentlich eine sehr, sehr harte Konkurrenz nächstes Jahr.
Absolut. Ich finde es halt ein bisschen schade, muss ich auch sagen. Ich glaube, es sind ja nächstes Jahr 7 Zweitmannschaften in der Liga. Da muss ich ehrlich sagen, das war auch, wo ich bei Fortuna Köln gespielt habe, das ist mir immer so ein bisschen auch vielen anderen Dorn im Auge, weil einfach, ich sag mal theoretisch, wenn ich jetzt Wattenscheid in der Oberliga Westfalen sehe, jetzt ohne den Jungs von den zweiten Mannschaften nahetreten zu wollen, aber ich spiele natürlich lieber in Wattenscheid zum Beispiel mit Bord vorne Siegen, mit Fortuna Köln, als jetzt. Keine Ahnung, gegen Gladbach 2 im Grenzlandstadion. Jetzt ohne den Jungs von Gladbach 2, die sollen auch Fußball spielen. Aber das ist halt so ein bisschen schade, weil ich finde einfach, das macht diese Liga so, die ist immer noch hochattraktiv, aber du hast halt trotzdem mindestens 14 Spiele im Jahr, wenn es jetzt 7 Zweitmannschaften sind, die es, glaube ich, sind, wo einfach nicht so dieses Zuschaueraufkommen kommt und nicht so dieses Kribbeln dabei ist, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Traditionsduell ist wie Fortuna Köln gegen Wattenscheid, Fortuna Köln gegen Siegen oder Oberhausen Wuppertal oder dergleichen.
Ja, klar, auf jeden Fall, aber da trennen sich ja die Meinungen. Manche meinen, ist geil, dass zweite Mannschaften bis in die Regionalliga hoch dürfen oder teilweise dritte Liga, je nachdem, wo die erste Mannschaft spielt. Und andere sagen, ey, tu halt einfach eine Liga wie in England machen, zweite Mannschaften. Aber ich finde für die Entwicklung her wichtig, dass die Jungs aus der zweiten Mannschaft sowas Regionalliga oder dritte Liga spielen können und gegen gestandene Profis oder Erwachsene spielen können, bevor man durchgehend immer gegen Gleichaltrige spielt. Da ist doch dann die Entwicklung eher schwächer.
Nee, also wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich sehe das halt immer auch aus den Perspektiven der Vereine. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe SC Wiedbrück, die sind, glaube ich, seit, lass mich nicht lügen, 10, 12 Jahren in der Regionalliga. Jetzt hast du aber 7 zweite Mannschaften, dass sie natürlich andere finanzielle Mittel haben als ein SC Wiedenbrück, das ist ja klar. Und da finde ich halt einfach, dann finde ich es ein Stück weit unfair auch so einem Verein, der wirklich. Da sind Leute am Werk, die machen das vielleicht ehrenamtlich, die sich Tag und Nacht da auf gut deutschen Arsch aufreißen und dann einfach, sage ich jetzt mal, Schalke 2 im Winter denkt, ach komm, wir holen mal ein paar neue Jungs dazu, damit wir nicht absteigen. Und das finde ich halt immer so dieses Schwierige. Wie gesagt, das hat alles sein Pro und sein Contra. Ich persönlich sage einfach so, gerade für die Vereine, die wirklich mit Herzblut dabei sind, ist es manchmal ein bisschen schade, dass die dann darunter so ein Stück weit leiden müssen.
Ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt muss man erstmal das eine schaffen, dass es direkt der Aufsteiger in der Regionalliga gibt und dann kann man vielleicht das nächste angreifen mit den zweiten Mannschaften.
Ja gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, Jamal Siane hat sehr gut formuliert nach dem Spiel. Ich würde es jetzt nicht so wiedergeben, wie er es gesagt hat, aber ich glaube, er hat es absolut auf den Punkt gebracht mit der Aussage, dass das einfach überhaupt nicht geht, dass man als Meister nicht aufsteigt. Das ist ein absolutes Unding, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja, du hast ja gesehen, ungefähr, wen wir als Gast ungefähr hatten. Wir hatten auch einige Jungs aus der Regionalliga Bayern am Start, weil wir halt eben aus Bayern sind. Und wir hatten teilweise den Würzburger Kickers, hat mal einen. Das war die Saison, wo Würzburg eigentlich mit einer Niederlage durchmarschiert ist durch die Regionalliga und dann an Hannover 2 im Elfmeterschießen in der Relegation scheitert, obwohl sie die komplette Saison mit einer Niederlage beendet haben. Und das sind halt Punkte, wo ich sage, muss nicht sein. Ne? Also wenn du nach 34 Spieltagen Erster bist, gehörst du nach oben. Natürlich hast du dann einen Nachteil, du hast 5 Regionalligen, da musst du 5 Absteiger machen. Und ich weiß halt nicht, ob das so gut ist in der dritten Liga, wenn du 5 Absteiger hast, weil dann haben die kleineren Vereine noch mehr Probleme.
Ja, absolut. Also wie absolut. Da muss halt irgendeine andere Regelung hin. Ob man 4 Regionalligen macht, klar. 4 Regionalligen heißt auch wieder mehr Aufwand. Es wird ja alles auch nicht günstiger heutzutage. Es ist eh schon, glaube ich, ein finanzieller Aufwand, gerade für die kleineren Vereine. Aber so wie die Regelung jetzt ist, wie du jetzt sagst, mit Würzburger Kickers, das Spiel habe ich damals sogar noch das Elfmeterschießen im Fernsehen geguckt. Wenn du dann siehst, ist natürlich echt tragisch. Ich sage auch Lok Leipzig zum Beispiel. Die sind letzte Woche, an dem Samstag, werden sie noch Pokalsieger gegen Aue. Und dann auf einmal verlieren sie gegen Havelse, obwohl sie die Regionalliga Nordost natürlich sehr stark ist, ein überragendes Jahr spielen. Jetzt ohne Havelse was nehmen zu wollen. Die Regionalliga Nord ist auch stark. Aber das ist schon extrem, extrem bitter. Und ich sage, da nagen auch Vereine viel, viel Zeit dran und viele, viele Jahre.
Auf jeden Fall. Ich meine, Lok Leipzig hätte sich auch verdient gehabt. Das habe ich auch verfolgt. Ich meine, ich habe von Havelse den Julius Dücker auch schon gehabt. Aber da hat er noch in Indien gespielt. Auch komplett wild Indien. Ja, aber beide haben es meiner Meinung nach verdient. Aber wie du schon auch sagst, Meister müssen hoch. Ihr habt es jetzt auch direkt geschafft, weil bei euch, glaube ich, keine Relegation ist in der. Na, halt, stopp, ich soll in die Regionalliga aufgestiegen. Ist ein anderes Thema. Aber allgemein, es gibt ja eigentlich nur den Norden und Bayern duellieren sich. Und dann gibt es, glaube ich, den Norden und den Nordosten. Also ist eigentlich Norden
Genau.
und Bayern jedes Mal die Liga, wo am meisten leiden muss.
Ja, also West und Südwest steigt ja immer fix auf, glaube ich. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Also ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wenn wir darüber reden, da kann man sich Stunden drüber unterhalten. Ich glaube einfach, dass die Leute, die das entscheiden, sich wirklich Gedanken machen sollten, dass man da eine faire Regelung findet für alle Vereine. Weil so kann es eigentlich und darf es auch nicht weitergehen über die nächsten Jahre gesehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, wir sind ziemlich ausführlich geworden zu dem Thema. Aber jetzt würde ich sagen, wir haben über das Aktuelle gesprochen, was du jetzt geplant hast nach deiner Karriere, haben die Meisterfeier nochmal angesprochen, vor allem mit der Meisterschale, dass sie Gott sei Dank wieder da ist. Und jetzt würde ich sagen, mach mal einen kleinen Rundflug über deine Karriere. Und du hast als kleiner André, wenn ich mich nicht verlesen habe, beim Germania Metternich angefangen. Wie kam es denn dazu?
Ja, da war noch eine Station vorher, da war noch FV Rheingold Rübenach. Das ist eigentlich meinem Opa und meiner Familie geschuldet. Und zwar haben die in Bubenheim gewohnt und Rübenach war einfach der Verein, wo mein Opa auch damals im Vorstand mit war und so weiter und so fort. Und da habe ich dann angefangen und bin dann irgendwann erst in die große weite Welt des Fußballs hinausgegangen.
Große weite Welt, gebe ich dir vollkommen recht, weil ich habe ja auch natürlich nach der Anfrage deine ganzen Stationen auch angeschaut. Du warst echt viel unterwegs, aber fangen wir mal an. Du hast auch bei der SG 99 Andernach gespielt. Seit wann haben die Jungs? Ich
Genau.
kenne Andernach nur als Frauenverein und aber nicht als Jungsverein.
Ja, das stimmt. Die Damen sind relativ gut. Das war damals noch B-Jugend. Da haben wir B-Jugend Regionalliga gespielt. Da war ein Jahrgang, also ich bin 89er Jahrgang, der 88er Jahrgang war extrem gut. Die sind danach auch alle zu TuS Koblenz gewechselt. Ja, da haben wir Regionalliga B-Jugend gespielt. Das war eigentlich auch eine coole Erfahrung. Da bin ich damals von Rübenach halt von der Kreisliga, Kreisklasse war das damals auch direkt in die Regionalliga rüber und konnte dann da meine ersten Erfahrungen machen mit ein bisschen höherem Fußball, was man jetzt in der Jugend ja so auch noch nicht sagen kann.
Okay, also wenn man von der Kreisklasse, Kreisliga in die Regionalliga geht und du es sagst, ein bisschen höheres Niveau, will ich gar nicht wissen, wie du in der Jugend drauf warst.
Ja, also nein, es war schon höheres Niveau, aber ich meine jetzt auch dahingehend gesehen, also ich sag mal, in Rübenach, das war wirklich kompletter Hobbyfußball. Da haben wir zweimal die Woche trainiert, auch auf Asche noch und so weiter. Und dann halt in der Regionalliga wurde dann schon drei, viermal die Woche auch mit 16 trainiert. Das war dann schon ein bisschen was anderes. Aber war eh so, ich habe mir da jetzt nie so die Gedanken gemacht. Ich wollte damals, gerade in dem Alter, wollte ich einfach noch Spaß am Fußball haben. Und ich war auch nie in einem Internat, worüber ich auch sehr froh bin und auch nie in einem NLZ, weil ich einfach meine Jugend leben wollte und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Auf jeden Fall, ich meine, da hat jeder ja seine eigene Meinung dazu. Manche fanden es geil, dass sie in so einem Internat waren. Manche sagen, ey, lieber bin ich in meinem Ding, in meinem Zuhause, kann da groß werden, wie ich will. Und andere meinen, ey, das Internat war das Beste, was ich machen konnte.
Genau, nee, deswegen, da ist ja auch jeder, das ist ja auch typenabhängig einfach, ne? Also, wie gesagt, ich will da überhaupt keinem zu nahe treten. Ich finde das, von der Sache finde ich das auch gut, wenn man so gut ausgebildet wird. Aber für mich persönlich, ich als Person, wüsste einfach, dass ich mich in diesem Internat hätte eingeengt gefühlt. Und deswegen war das alles top, wie es war.
Ja, und ich meine, du hast ja trotzdem eine klasse Karriere hingelegt, wenn man sich deine Vereine noch anschaut, wo wir jetzt dann gleich dazu kommen. Also hast du ja trotzdem für dich persönlich alles richtig gemacht.
Ja, definitiv. Im Nachgang betrachtet kann man das so sagen. Klar, wenn ich es jetzt vielleicht nicht in dem Sinne geschafft hätte, wobei man auch sagen muss, bei mir war das ja auch nicht absehbar, dass es jetzt wirklich so in Anführungszeichen, ich sage das eigentlich nicht gerne, aber so hoch geht, das war ja eigentlich nie absehbar bei mir jetzt. Aber so war das schon alles so, wie es sein sollte und bin da absolut zufrieden mit.
Und wie du ja gesagt hast, die ganzen guten Jungs sind dann zur TuS Koblenz gewechselt. Und den Schritt hast du natürlich dann auch gemacht. Wie war das für dich? Weil ich meine, TuS Koblenz kennst sogar ich noch als Profiverein, auch wenn es schon sehr, 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 sehr lange her ist. Aber wie war es denn für dich?
Ja, genau. Ich bin dann in dem zweiten Jahr A-Jugend bin ich dann zu TuS Koblenz gewechselt unter Colin Bell damals. Ja, es war natürlich schon noch was anderes, weil da hatte auch die erste Mannschaft hat da auch in der zweiten Liga gespielt, durfte dann auch immer mal oben bei der Zweitligamannschaft mittrainieren als 18-Jähriger unter Peter Auer. Da waren dann zum Beispiel David Jeldel war damals erster Torhüter und da konnte man sich natürlich mit 18 schon einiges abgucken, war dann auch ein paar Mal im Kader, 4, 5 Mal, als Markus Rickard damals verletzt war. Ja, und da habe ich dann so langsam gemerkt, okay, Profifußball ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wie jetzt zum Beispiel A-Jugend TuS Koblenz oder B-Jugend Regionalliga bei SG Andernach. War dann schon nochmal eine andere Schärfe drin, auch im Training, aber man muss auch dazu sagen, mein A-Jugendtrainer Colin Bell, der hat mich damals sehr darauf vorbereitet, also er hat mich extrem teilweise niedergemacht auch und ich wusste nie, warum er das macht. Und so ein paar Jahre später hat er zu mir gesagt, André, ganz ehrlich, ich habe in dir viel gesehen und ich wollte dich einfach darauf vorbereiten und wollte einfach, dass du auf den Punkt da bist. Weil er hat zum Beispiel einmal so im Spiel mit mir geschrien und hat mich so niedergemacht, dass der Schiri ihn des Platzes verwiesen hat. Also der Schiri hat meinen Trainer des Platzes verwiesen, weil er mich so angeschrien hat und niedergemacht hat. Und da wollte er mich einfach mit drauf vorbereiten. Da bin ich ihm auch auf ewig dankbar, dass er mir da wirklich direkt gezeigt hat, so André, da geht's lang, wenn du es wirklich schaffen willst.
Das höre ich das allererste Mal, dass der Schiri den Trainer vom Platz verweist, weil er seinen eigenen Spieler anschreit. Also ich bin auch emotionaler Trainer. Ich bin auch schon mehrfach vom Platz geflogen, aber nicht, weil ich meine Spieler angeschrien habe, sondern weil ich mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht zufrieden war. Aber das höre ich das
Ja,
allererste
da
Mal.
waren auch. Ja, aber er hat doch nicht nur nette Sachen geschrien, sagen wir es mal so. Also, da waren auch ein bisschen härtere Sachen dabei.
Ja, okay, dann verstehe ich's. Aber trotzdem, ich bin auch schon oft geflogen, aber nur weil ich einen Schiedsrichter angeschrien habe.
Ja, gut, das hört man ja öfter. Aber wie gesagt, Colin ist eh hochemotional. Aber ja, das war schon im Nachgang betrachtet, war es schon krass, dass er da so vorausschauend schon gedacht hat, um mich so darauf vorzubereiten.
Aber wie du schon sagst, das war, glaube ich, im Nachhinein richtig gut, weil das Profigeschäft ist hart, ist schnelllebig. Also wenn du da einmal eine Schwäche zeigst, bist du weg vom Fenster. Das ist leider heutzutage so, da zählt nicht mal das Menschliche oder die Leistung, sondern einfach andere Faktoren. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, dann hast du ein Problem.
Ja, absolut. Das war auch, also Uwe Rapolder war dann mein erster Trainer damals, mein erster Profitrainer, sage ich jetzt einfach mal. Also da wurde jetzt keine Rücksicht genommen, ob du 18 bist oder ob du 35 bist. Das war dem eigentlich relativ egal. Und da musstest du schon ein dickes Fell haben. Also hochkompetent der Mann, keine Frage. Aber so Empathie und so weiter, die gibt es halt in den oberen Regionen nicht wirklich. Ne? Da gilt, wie du schon sagst, da gilt Leistung, geht es halt auch um viel. Und deswegen war das eigentlich eine gute Lehrstunde damals von Colin.
Auf jeden Fall. Und dein erstes Jahr Koblenz, wie du schon sagst, du warst 18 Jahre alt, durftest ab und zu mal bei den Profis mit reinschnuppern, im Training oder auf der Bank sitzen. Aber das Jahr drauf wurdest du dann verliehen in die Regionalliga Nord, um einfach Spielpraxis zu sammeln, oder? Weil, und jetzt hat sich auch der Wechsel richtig gelohnt für dich nach Wilhelmshaven. Du hast einfach 32 Einsätze als 18-, 19-Jähriger in der vierten Liga bekommen. Ich glaube, das war für dich auch nochmal extrem wichtig, endlich mal auf höherem Niveau im Herrenbereich anzugreifen.
Ja, das auf jeden Fall. Also Wilhelmshaven war auf jeden Fall der richtige Schritt, weil unabhängig vom Fußballerischen her, auch für meine Persönlichkeit her, das erste Mal von zu Hause weg, selbst alles organisieren müssen, selbst leben müssen, selbst kochen müssen, selbst essen müssen. Also alles selber unter einen Hut bringen. Und ich glaube, allein deswegen war dieser Schritt nach Wilhelmshaven gut, unabhängig davon, dass mir natürlich auch diese 32 Spiele auf Regionalliga-Niveau, Regionalliga Nord, und das waren ja damals noch die drei Regionalligen, also da war schon nochmal ein höheres Niveau, sage ich mal, in der Regionalliga, weil es die dritte Liga ja so noch nicht gab, war das schon sehr, sehr gut, ja.
Ich meine, du hättest vielleicht auch 34 Spiele spielen dürfen, aber du bist ja am 2. Mai gegen Hannover beim 0-5 vom Platz geflogen nach einer Stunde.
Ja,
Deswegen, sonst hättest du
das
wahrscheinlich die
stimmt.
komplette Saison durchgespielt.
Ja, das auch da, also da gehe ich auch von aus. Man muss halt auch sagen, das war damals auch ein bisschen der Müdigkeit, glaube ich, geschuldet, weil da hatten wir viele englische Wochen auf einmal, weil in Wilhelmshaven die Plätze gefroren waren und auch auswärts. Und da sind wir, glaube ich, mittwochs von Wilhelmshaven nach Meuselwitz, also von der Nordsee an die tschechische Grenze, sind donnerstags um 7 Uhr wiedergekommen und haben, glaube ich, samstags, genau den Samstag gegen Hannover gespielt. Und gut, dann mit 18, 19, wie alt ich damals war. Also deswegen war eigentlich auch klar, dass wir das Spiel verlieren. Und das war einfach eine Entscheidung, die ich falsch getroffen habe, weil ich auch einfach müde war. Und da war vielleicht auch ganz gut die rote Karte, weil ich dann mal eine Woche Pause hatte, um mal ein bisschen wieder mich zu setteln.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich meine, du warst ja trotzdem 18, 19, also das ist ein Alter, wo man auch mal Fehler machen kann oder mal der Körper sagt, hey, jetzt reicht's ja mal. Natürlich, rote Karte ist immer scheiße im Fußball, aber ich meine, wie du schon sagst, du konntest dich mal eine Woche nur aufs Training konzentrieren und hattest mal Zeit, den Kopf wieder frei zu bekommen. Und wie gesagt, die Station war für dich das Wichtigste, erstmal im Herrenbereich anzukommen. Und dann, als du nach Koblenz zurückkamst in der Saison drauf, war dann dritte Liga, also ihr seid dann abgestiegen mit Koblenz. Aber da durftest du schon 9 Spiele dann eben machen für die erste Mannschaft. Das war doch noch auch mal für dich was ganz anderes, oder? Eine Liga höher.
Ja, auf jeden Fall. Also Peter Auer hat mich dann sozusagen wieder zurück nach Koblenz geholt, aber weil er ist ja auch dann die erste Mannschaft aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen und man braucht halt auch einen U23-Torhüter. Das ist ja auch immer diese Regelung in der dritten Liga. Und da muss ich auch sagen, dass es vielleicht ganz gut war, dass ich nicht von Anfang an auch gespielt hatte. Klar, ich war enttäuscht damals, aber allein dieses halbe Jahr Training unter Peter nochmal. Das hat mich, glaube ich, dahin gebracht, dass ich dann, als ich dann da sein musste, auf den Punkt halt da war und die letzten Spiele machen konnte. Und im Nachgang war es auch gut, dass ich die letzten Spiele gemacht habe, weil so kam ja dann auch Stuttgart auf mich zu, wurde überhaupt Stuttgart auf mich aufmerksam damals mit Stuttgart 2. Und deswegen, klar, man hätte immer viel lieber viel mehr gespielt, aber ich glaube, in dem Jahr war es sogar gut, dass ich am Anfang nicht direkt gespielt habe, sondern wirklich dieses halbe, dreiviertel Jahr unter Peter Auer Torwarttraining hatte.
Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, Stuttgart 2 ist dann auf dich aufmerksam geworden. Heißt das erste Mal bei einer Zweitvertretung. Hat man ja vorhin erstes Thema. Aber dritte Liga. Heißt Profi-Niveau, Profi-Liga, Profi-Gegner. Also alles auf höherem Niveau. Genau wie du bei TuS Koblenz hattest. Aber nur der Unterschied da war, dass du da Stammtorwart warst. Du warst 2 Jahre in Stuttgart, hast über 50 Spiele gemacht für die zweite Mannschaft. Und was ich auch gelesen habe, du warst regelmäßig mal bei der ersten mit dabei. Also war das für dich doch eine Win-Win-Situation.
Ja, definitiv. Wobei man auch sagen muss, also ich bin jetzt zu Stuttgart 2 nicht als Stammtorwart gewechselt, sondern es war halt durch den Abstieg bei TuS Koblenz war die Frage so, wie gehen wir jetzt weiter vor? Waren auch damals so Vereine wie Oberhausen und so weiter. Und dann kam aber Stuttgart 2 und hat gesagt, wir haben jetzt hier Bernd Leno war damals der Stammtorhüter eigentlich für die zweite Mannschaft. Aber ich habe einfach da allein durch das Torwarttraining und das Niveau gedacht, komm, geh den Schritt, nimm das Torwarttraining mit, von da kommst du auch immer wieder gut in einem anderen Verein unter. Mein Glück und auch Bernds Glück war dann einfach, dass Leverkusen Bernd Leno verpflichtet hat nach dem zweiten Spieltag in der dritten Liga und ich dadurch aufgerückt bin zum Stammtorhüter in der dritten Liga. Also man muss sagen, ich wurde jetzt nicht als Stammtorhüter geholt, sondern eher als Backup für Bernd Leno oder falls bei der ersten Mannschaft was passiert, dass ich dann dritte Liga spiele. Aber für mich war es einfach optimal, weil so konnte ich, habe ich die ganze Woche in der Bundesligamannschaft trainiert und habe am Wochenende dritte Liga gespielt. Es war natürlich für so einen jungen Spieler ist das das Beste, was dir passieren kann. Das muss man einfach wirklich so sagen. Du hast unter der Woche mit Leuten wie Kakao, Christian Gentner, Martin Harnik und wie sie alle heißen, Sven Ulreich trainiert und hast aber am Wochenende dritte Liga, was das Höchste ist, für eine zweite Mannschaft gespielt. Also die 2 Jahre waren wirklich das Optimum und da muss man auch sagen, anhand der 2 Jahre konnte man dann sagen, okay, es kann vielleicht wirklich sein, dass das eine Profikarriere gibt. Also vorher war das für mich jetzt auch noch nicht so klar.
Ja, klar, auf jeden Fall, aber wie du schon sagst, du hast dann die Chance gehabt, bei der ersten Mannschaft immer wieder reinzuschnuppern und mit Leuten, wie du schon gesagt hast, Christian Gentner, Kakao, das sind Namen, da war ich noch ein Kind, ich bin der 93er Jahrgang, also das waren noch Zeiten, da wo Stuttgart auch noch richtig erfolgreich war, obwohl es unter Hoeneß ja jetzt auch wieder in die richtige Richtung geht.
Ja, wir waren ja auch, also ich war auch zum Beispiel zweimal in der Euroleague dabei. Wir waren ja im Pokalfinale, da war ich dann auch als dritter Torwart, sage ich mal, mit, habe das alles mitgenommen, habe zum Beispiel auch in meinem Raum unten, ich habe so im Keller so einen Raum für mich mit Trikots und so weiter, da habe ich auch noch die Silbermedaille zum Beispiel vom DFB-Pokalfinale. Was man jetzt heute betrachtet, was eigentlich total surreal ist, wenn man sieht, wo ich eigentlich herkomme, dass ich davor, 5 Jahre oder 6 Jahre davor, habe ich noch gefühlt auf Asche Kreisliga B mit Koblenz 2 gespielt. Wenn ich jetzt, wo ich bei der ersten zwar trainiert habe, aber zweite Mannschaft gespielt habe, und auf einmal stehe ich in Berlin beim Pokalfinale. Das war halt, das ging halt alles sehr, sehr schnell, aber es war auch sehr, sehr cool und sehr, sehr schöne Erfahrungen. Das Einzige, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich das damals, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen habe, wie ich es jetzt rückwirkend wahrnehme, was es eigentlich für eine krasse Sache war.
Ja gut, aber das hörst du ja öfters, dass die Profis während der Karriere das mitnehmen, ja okay, aber dann nach der Karriere oder wenn Jahre vergangen sind, dann erst so richtig realisieren, was man eigentlich erreicht hat im Endeffekt.
Ja, definitiv. Es gibt da, gut, wir sind jetzt noch nicht bei dem Thema, aber wir hatten mit Fortuna Köln zum Beispiel, also der ehemalige Torwarttrainer von mir bei Fortuna Köln ist ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden, Adam. Und er hat mir ein Testspiel im Januar gegen Schalke 2 unten auf dem Kunstrasen und auf einmal sage ich zu ihm, ach Adam, vor 10 Jahren, da saß ich da oben noch in der Arena auf Schalke auf der Bank mit Stuttgart und da war es einfach für mich selbstverständlich und heute würde ich alles dafür geben, noch einmal da oben sitzen zu dürfen und wenn es nur auf der Bank ist. Und das ist, wie du gerade sagst, ich glaube, das kommt halt alles so mit der Zeit, weil du vorher schon in dieser Blase lebst, wo das alles normal ist. Aber im Endeffekt ist es alles überhaupt nicht normal. Und das weiß man aber erst zu schätzen, wenn man ein bisschen älter ist.
Definitiv, definitiv. Du bist aber dann nach 2 Jahren Stuttgart, dritte Liga, hast dich entschieden, jetzt wird's Zeit, ich will den nächsten Step machen, weil wie du schon gesagt hast, während Stuttgart hast du gemerkt, hey, es könnte doch für mehr langen, als du am Anfang gedacht hast. Und bist dann eben nach Bayern gewechselt, zum FC Ingolstadt, in die zweite Bundesliga. Wie kam es dazu?
Ja, Thomas Linke hatte damals, also hatte meinen Berater angerufen, hat gesagt, dass das Interesse besteht. Dann hatten wir uns getroffen und klar, da muss man jetzt sagen, da bin ich natürlich schon mit der Intention hingewechselt, auch direkt zu spielen. Also jetzt nicht wie bei meiner Station in Koblenz zum Beispiel. Und ja, ist dann leider nicht so gekommen, weil man auch einfach sagen muss, Rambo, also Ramazan Özcan, hat auch überragende Jahre gespielt. Das muss man auch sagen. Wir sind ja auch im zweiten Jahr sind wir dann sogar aufgestiegen in die Bundesliga. Ja, und so kam das dann. Waren trotzdem 2 super Jahre. Also sportlich gesehen war es überragend. Hab da auch wirklich Freunde fürs Leben kennengelernt in diesen 2 Jahren. Und gut, mit dem Aufstieg in die Bundesliga natürlich schon, auch wenn ich da jetzt nicht viel gespielt habe, natürlich schon ein Highlight der Karriere erlebt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, du hast, wenn ich mich richtig informiert habe, insgesamt 5 Spiele gemacht, für 3 für die erste und 2 in der Regionalliga Bayern. Aber wie du schon sagst, die
Genau.
Erfahrung, glaube ich, mit dem Aufstieg auch mitzunehmen, ist, glaube ich, richtig viel wert am Ende des Tages. Du kannst dich als Aufsteiger bezeichnen, auch wenn im Endeffekt du eher weniger beteiligt warst.
Ja, es ist natürlich immer so ein schmaler Grat, ne? Klar, man hätte lieber gespielt und wäre aufgestiegen, aber im Endeffekt, wie du sagst, das nimmt dir halt auch keiner mehr, ne? Also man sagt ja immer so gern, wenn ich irgendwann später mal mit 60 an der Theke stehe, ich bin jetzt keiner, der mit rumprahlt, aber ich kann dann wirklich mal sagen, so ja, ich habe es irgendwann mal geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen und war der Kader halt, der da aufgestiegen ist. Und das ist natürlich schon was, wovon man auch später dann irgendwann den Enkelkindern, wie man so schön sagt, auch noch was erzählen kann.
Definitiv, definitiv. Du hast dich aber dann entschieden, ey, okay, wir sind aufgestiegen, aber ich möchte wieder spielen, möchte auf hohem Niveau spielen und bis dann, jetzt kommt der Verein, der seit 100 Jahren, glaube ich, nicht mehr im Profibereich ist, zum FSV Frankfurt gewechselt und warst da gesetzter Stammtorwart und erste Saison wirklich mal voll in der zweiten Liga.
Genau, da habe ich, glaube ich, da habe ich alle Spiele gemacht in dem Jahr. Da kam auch keine rote Karte dazwischen wie in Wilhelmshaven. Nee, das war natürlich überragend. Also das war sportlich gesehen wirklich, wenn ich jetzt auch so, also meine Mutter ist so mit mein größter Fan, die hat jedes Spiel meiner Karriere gesehen, bis auf 2. Und wenn wir auch darüber reden, das war einfach sportlich, war das schon ein absolutes Highlight. Dann da auf St. Pauli, Bochum, Union Berlin, 60 München, wie die ganzen Vereine damals in der zweiten Liga gehießen haben. Ja, das war schon richtig, richtig cool, da auch dann zu den Spielen zu fahren. Ja, leider sind wir abgestiegen nachher aufgrund von 4 Toren. Das war ein bisschen bitter, sonst hätten wir Relegation noch gespielt gegen Würzburg damals, lustigerweise. Aber gut, das ist manchmal im Fußball so, aber das war wirklich schon ein überragendes Jahr. Das war einfach super.
Glaube ich, ich meine, ihr hattet sehr viele Niederlagen. Wie du schon sagst, am Ende knapp den Klassenerhalt oder die Relegation verpasst. Aber du konntest endlich mal auf Zweitliganiveau zeigen, was du eigentlich drauf hast. Und ich glaube, das ist auch sehr viel wert, auch wenn am Ende leider der Klassenerhalt nicht gelungen ist. Aber du bist in der zweiten Liga geblieben und bist zum FC Kaiserslautern gewechselt.
Genau, ja. Ja, da bin ich dann im Sommer bin ich nach Lautern gegangen. Es war so ein bisschen es gab die Option Dynamo Dresden oder Kaiserslautern damals nach dem Jahr. Hatte mit beiden Vereinen auch gute Gespräche, aber dadurch, dass ich halt aus Koblenz komme und das ist lauterer Einzugsgebiet, wie gesagt, meine Mutter wohnt in Neuwied, das ist bei Koblenz, hatte ich halt gesagt, komm, geh nach Kaiserslautern, Betzenberg, Euphorie, sag mal, wir hatten auch unser erstes Spiel vor 50.000 gegen Hannover. Der Verein ist natürlich schon wirklich richtig cool, richtig gut, wenn es gut läuft. Gut, im Nachgang betrachtet muss man einfach sagen, war es jetzt die in Anführungszeichen falsche Entscheidung, wobei ich falsche Entscheidungen immer schwierig finde, weil ich bin immer nach dem Prinzip gefahren, wenn ich mit einem Lächeln reingehe und den Vertrag unterschreibe, mit einem Lächeln raus, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen, weil man nie weiß, was passiert. Aber sportlich gesehen war es jetzt nicht das, wie ich es mir erhofft hatte, gerade nach dem Jahr in Frankfurt hat man natürlich gedacht, komm, spielst du jetzt weiter, zweite Liga, auch als Stammtorwart. Aber da waren mehrere Komponenten, die nicht so zusammengegriffen haben, wie es leider hätte sein sollen.
Ja, ich sehe es gerade. Leider nur 7 Einsätze gehabt.
Genau.
Und eine rote Karte.
Absolut.
Aber
Das
dann war natürlich
freut mich.
der Schritt, dass du dann Kaiserslautern wieder verlässt, der logische Schritt, weil du willst ja nicht stagnieren, sondern willst weiterkommen. Bist wieder nach Bayern gewechselt und diesmal zum SSV Jahn Regensburg.
Genau, absolut, ja. Also, Kaiserslautern muss man auch dazu sagen. Also, ich bin eigentlich keiner, der vor irgendwas wegläuft, aber da war wirklich, ja, man kann es ja offen so sagen. Also, der Torwarttrainer Gary Ehrmann ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff. Und wir waren jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Also, das hätte, glaube ich, nichts gebracht, dann da noch zu bleiben und zu hoffen, dass es irgendwie nochmal wird. Deswegen war es, glaube ich, auch besser, dass wir da den Schlussstrich gezogen haben und dass ich dann gesagt habe, komm, ich gehe woanders hin. Das war für alle Beteiligten, glaube ich, das Beste. Ja, und dann kam die Anfrage von Jahn Regensburg. Sind gerade aufgestiegen in die zweite Liga, wollten für Philipp Pentke jemanden haben, der ihn sozusagen vertreten könnte, falls was passiert. Und muss aber sagen, dass Penne da natürlich auch sehr, sehr gut gespielt hat, was man ja jetzt auch noch sieht, sonst wäre er nicht noch nach Hoffenheim gegangen oder auch noch zum FC Köln. Aber da muss ich wirklich sagen, das war rein von der Lebensqualität her und so weiter, waren das unglaublich schöne 2,5 Jahre da in Regensburg, auch wenn es da sportlich nicht so lief. Aber wir haben uns da unglaublich wohl gefühlt. Super, super Verein, finde ich. Ganz herzliche Leute, ganz nette Menschen. Und wir sind auch damals eher schweren Herzens dann weggegangen, aus einem schönen Grund zwar, aber schweren Herzens von Regensburg weggegangen.
Ja, glaube ich dir. Ich meine, von den Einsatzzeiten her war es auch wieder eher mau, aber ich meine, wenn das alles andere drumherum passt, dann ist es ja auch wichtig, weil wir sind alle Menschen und man kann ja am besten die Leistung bringen, wenn man sich wohlfühlt. Und du bist aber, wie du schon sagst, nach 2,5 Jahren eben Richtung Köln gewechselt, ins Rheinland zurück. Ja. Und da hast du sogar 10 Einsätze schon gleich nach dem Wechsel gehabt in der dritten Liga. Also schon einfach mehr gefühlt als die letzten 4 Jahre davor.
Ja, wir sind dann kam halt das Angebot von Viktoria Köln und meine Frau war hochschwanger. Also Noah ist dann im also wir sind im Januar gewechselt und mein kleiner Noah ist im März geboren. Ja, und dadurch, dass dann die Möglichkeit bestand, wieder zu unseren Familien zurückzukommen, haben wir halt gesagt, komm, lass es uns wahrnehmen. Gut, dass dann Corona dazwischen kam. Ich glaube, das hat uns alle, war jetzt für alle nicht so besonders. Aber bei Köln, ja, es war ja auch ein sehr guter Start. Köln befand sich komplett im Abstiegskampf. Dann habe ich die ersten 9 Spiele gemacht, habe mich dann allerdings zum ersten Mal in meiner Karriere wirklich verletzt. Hatte dann einen Faserriss im Hüftbeuger. Der hat mich dann relativ zurückgeworfen, aber habe dann nochmal ein Spiel am Ende der Saison gemacht, dass ich auf diese 10 Einsätze kam. Genau, und das war meine Zeit da bei Viktoria Köln.
Ja, also der Grund, dass du, warum du dahin gewechselt bist, ist natürlich richtig schön. Also Kinder, wir haben am Anfang das Thema schon gehabt mit Kindern, ist immer das Schönste. Und ich glaube, wenn man dann die Kinder noch in seiner eigenen Umgebung groß werden lassen kann, ist es noch so schöner, als wenn man irgendwo anders ist und sagt, hey, Oma und Opa wohnen, keine Ahnung, 300 Kilometer weit entfernt, die siehst du alle paar Wochen mal, alle paar Monate mal. Und so ist es ja umso schöner, wenn man bei der Familie ist.
Genau, das war auch wirklich der Grund, warum wir da, oder auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall machen. Klar, auch Viktoria Köln, auch aufstrebender Verein, aber wirklich der Hauptgrund war eigentlich mit dem Kleinen, dass wir gesagt haben, wir haben die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, trotzdem dritte Liga auch zu spielen und halt wirklich, dass Oma, Opa, Familie, alle möglichen da sind.
Ja, und das hat ja auch nur Vorteile, wenn man mal sagt, als Paar, als Eltern, ey, wir wollen auch mal abends was machen, kannst du die Kinder nehmen? Es gibt ja auch viele Familien, vor allem Profifußballer, wo die Familie, keine Ahnung, in Deutschland lebt, aber der Deutsche spielt in Spanien zum Beispiel. Da ist es nicht so, ey, kannst du mal das Kind übernehmen? Wir würden gern mal abends essen gehen. Also es hat nur seine Vorteile, wenn man die Familie in der Nähe hat.
Ja, und ich sage auch unabhängig jetzt dadurch, dass wir natürlich die Vorteile dadurch haben als Eheleute, aber auch Omas und Opas wollen ja ihre Enkelkinder sehen. Also wenn ich zum Beispiel meine Mutter sehe, wenn die beiden dann zu ihr gelaufen kommen und wenn ich dann in die strahlenden Augen von allen drei sehe, dann allein deswegen muss man eigentlich schon versuchen. Klar, es ist leider nicht immer möglich, aber Oma und Opa, ich sag mal, das kennen wir auch alle noch aus der Vergangenheit. Da darf man halt auch ein bisschen mehr als zu Hause und das ist dann auch nicht verkehrt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich meine, meiner ist das so, der ist 23er Jahrgang, also der ist, wie gesagt, er ist vor ein paar Wochen 2 geworden. Aber sobald er bei Oma oder Opa ist, bin ich abgeschrieben. Dann schaut er mich nicht mal mehr mit dem Arsch an, dann sagt er so in der Art, Papa, kannst gehen? Und dann gehe ich und er ignoriert es einfach. Und wenn ich komme, dann will er gar nicht mehr mit heim.
Ja, aber ist ja auch eigentlich was Schönes, finde ich. Also ich finde, also ich freue mich auch immer für meine Mutter jetzt zum Beispiel, wenn die Kinder dann wirklich, oder wenn die jetzt bei meiner Mutter schlafen, dann heißt es, komm, wir telefonieren mal und dann sagen die beiden halt, nee, wir haben keine Lust zu telefonieren mit Mama und Papa, aber dann weiß ich auch, denen geht's gut, das muss man halt auch einfach sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall, definitiv, das auf jeden Fall. Schlafen tut er noch nicht, Kotten, das will er nicht, da will er mal mit heim, aber den Rest, ja, wenn er telefoniert mit mir, dann sagt er immer, lacht der Blade und sagt Papa, aber danach legt das Telefon wieder weg und will seine Ruhe haben. Also ich kenn's auch.
Sehr gut, ich glaube, kennen viele.
Ja gut, dann bist du aber in Köln geblieben, aber hast dich entschieden, ich gehe eine Liga runter. Warum hast du dich denn für Fortuna Köln entschieden, wenn du doch bei Viktoria eigentlich eine relativ erfolgreiche Zeit, sag mal in Anführungszeichen, hattest?
Ja, muss ja sagen, das Jahr zwischen den 10 Spielen und zu Fortuna Köln war ich ja auch noch bei Viktoria Köln. Aber das war ja nicht so berauschend, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat einfach Alex Ende, das war damals mein Co-Trainer bei Ingolstadt und der Marco Kurz, der hatte mich über Georg Koch damals, der war Torwarttrainer bei Fortuna, gesagt, hier, hast du nicht Lust, zu Fortuna zu kommen? Und habe mir dann so ein bisschen die Vita angeguckt und habe dann auch mit Alex telefoniert. Und wir wollten eh sesshaft werden in Köln aufgrund von Noah. Und klar, es war ja auch klar, dass vielleicht nochmal ein zweites Kind kommt. Und dann habe ich mir einfach gesagt, komm, gehst du diesen Schritt zwar runter, aber natürlich auch mit der Hoffnung, muss man auch sagen, und da hatte man auch schon die Vision, vielleicht nochmal hochzugehen in die dritte Liga mit dem Verein Fortuna Köln. Und dadurch ist der Wechsel dann entstanden und da muss man wirklich sagen, waren sportlich gesehen eigentlich meine 3 schönsten Jahre in meiner ganzen Karriere. Das muss man halt schon ganz klar so sagen.
Ja, wollte ich auch sagen, du hast so jede Saison Minimum 25 Einsätze plus gehabt, also die ersten 2 Jahre über 30, in dem letzten Jahr 26. Und ja, ich weiß, dass noch ein zweites Jahr bei der Viktoria war, aber das habe ich aus dem Grund, weil du ja selber gesagt hast, es lief sportlich nicht so, einfach übergangen, weil es waren nur 2 Einsätze. Da habe ich mir gedacht, lass ich lieber mal aus und wir reden über was Erfreulicheres. Und es sind jetzt deine 3 Jahre bei Fortuna Köln und ich meine, Regionalliga hatten wir vorhin schon. Hohes Niveau, vor allem in der Regionalliga West. Du konntest dich gegen Top-Mannschaften beweisen und es hat sich am Ende auch ausgezahlt gemacht, weil du eigentlich immer relativ viel gespielt hast.
Ja, man muss auch, also jetzt nochmal zu dem Viktoria-Thema. Ich würde auch nie meine schlechten Jahre leugnen wollen. Das gehört alles dazu im Leben. Es läuft nicht immer gut. So, das bringe ich auch immer meinem Kleinen bei. Es sind auch einfach mal negative Erfahrungen dabei und deswegen, also auch wenn es da mal nicht so gut gelaufen ist, ist das so. Ja, und bei Fortuna, halt, das war ja wirklich dann, man muss ja auch sagen, im dritten Jahr die 26 Spiele waren daher geschuldet, dass dann ein neuer Sportdirektor und Trainer kam und er dann einfach gesagt hat, André, ich werde deinen Vertrag nicht verlängern. Und aufgrund dessen dann er die beiden jüngeren Torhüter sozusagen probieren wollte und testen wollte. Sonst hätte ich da, glaube ich, auch noch meine über 30 Spiele wieder gemacht. Und ja, Fortuna war überragend. Also ist ein unglaublich cooler Verein. Also wirklich, den werde ich auch immer in meinem Herzen tragen, Fortuna Köln. Da sind so liebe Leute, da sind wirklich Fans, die sind da seit 40, 50 Jahren. Mit denen kannst du dich über unglaublich coole Sachen unterhalten im Vereinsheim. Und ja, es ist einfach ein Top-Verein und ich wünsche dem Verein so, so sehr, dass sie irgendwann mal wieder in der dritten Liga spielen. Das muss ich wirklich sagen, weil die da auch einfach hingehören, allein durch die Südstadt und so weiter und so fort.
Ja, aber umso schöner, dass du den Verein ja, obwohl du jetzt eigentlich schon weg bist seit einem knappen Jahr, trotzdem noch die Daumen drückst. Und ich sage auch, Fortuna Köln gehört mit nach oben, weil sogar hier in Franken kennt man den Namen Fortuna Köln ja trotzdem. Und wäre ja schöner, wenn auch mal mehrere Vereine so mit Tradition hochkommen.
Ja, absolut. Also definitiv. Ne? Das ist einfach auch ein Herzensverein, finde ich. Das ist nicht dieses mit in Anführungszeichen Kommerz oder sonst irgendwas, sondern da wird wirklich noch von unten heraus gearbeitet. Und deswegen, also ich hoffe, aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, aus der Regionalliga West hochzukommen. Wie du eben schon gesagt hast, jetzt ist Dortmund 2. Die Jahre, wo ich da war, hattest du immer Vereine wie Essen, Aachen, Münster, die finanziell natürlich nochmal ganz, ganz andere Mittel haben, was man dann auch im Endeffekt in den Kadern gesehen hat. Aber vielleicht ist mal ein Jahr dabei, wo es mal wirklich sehr, sehr gut läuft und dann werde ich auf jeden Fall Stehplatzmitte als Fan im Stadion stehen.
Perfekt. Dann kommen wir jetzt schon zur aktuellen Saison. Das ist dann auch die Abschlusssaison. Warum hast du dann eben Köln verlassen und bist nach Siegen in die Oberliga? Dann bist du ja wieder eine Liga drunter zum Karriereende.
Ja, also Köln habe ich definitiv nicht freiwillig verlassen. Wie gesagt, da kam dann ein neuer Trainer und ein neuer Sportdirektor, der dann, ja, mal sagen, oder was heißt, er war Sportdirektor vorher schon, wurde dann auch Trainer, ist das jetzt in Personalunion, der dann einfach gesagt hat, André, ich werde deinen Vertrag nicht verlängern, was ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen und verstanden habe. Aber gut, das sind manchmal Entscheidungen im Fußball, die werden dann getroffen. Da war eigentlich auch schon so ein bisschen die Idee, vielleicht sogar mit Fußball aufzuhören nach Fortuna Köln. Allerdings habe ich mir immer geschworen, ich will selber entscheiden, wann mein Karriereende ist. Und ich wollte das nicht von jemandem entscheiden lassen, wie es jetzt zum Beispiel da war, wo mein Vertrag nicht verlängert wird. Und ich hätte dann auch theoretisch nach Luxemburg zum luxemburgischen Meister wechseln können. Da hatte ich auch ein Angebot von. Aber ich wollte halt definitiv nicht weg von meinen Kindern. Ich bin kein Typ, der seine Kinder ein, zweimal die Woche nur sehen kann und dann Leistung bringen kann. Und das wären auch 450 Kilometer gewesen. Und daraufhin hatte mich André Day damals, mit dem ich schon dreimal vorher zusammengespielt habe, wo auch unsere Familie gut befreundet sind, angerufen und gesagt, wie wäre es denn mit Siegen hier? Könnte was entstehen? Vielleicht steigen wir auf, dann kannst du nochmal schön mit einer Meisterschaft vielleicht deine Karriere beenden. Und dann kam das so, weil der Trainer Thorsten Nerbaum mich auch schon mal im April kontaktiert hatte. Ich da aber noch gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich lieber irgendwo höher noch spielen. Aber so nach und nach kam das dann und so hat sich das dann ergeben und war im Endeffekt, glaube ich, auch das Perfekte für für meinen Karriereabschluss.
Auf jeden Fall. Und am Ende, wie wir ja am Anfang besprochen haben, bist du Meister geworden, aufgestiegen. Kannst du jetzt sagen, ey, zum Abschluss meiner Karriere bin ich nochmal Meister geworden und konnte beim Aufstieg auch viel Input mitgeben, weil, wie du ja bei Ingolstadt schon gesagt hast, da hattest du eher weniger Input und jetzt hattest du einen klaren Anteil bei der Meisterschaft.
Ja, absolut. Ich habe ja die Hinrunde komplett gespielt. Dann wurde im Winter neuer Torhüter verpflichtet mit Leon. Habe dann ja auch am Anfang noch gespielt. Gut, warum ich dann da jetzt dann rausgenommen wurde, das ist ein anderes Thema. Aber das hier ist natürlich, hier fühle ich mich schon doch nochmal mehr als Aufsteiger, weil habe auch viel Anzahl der Spiele gemacht. Und ja, es war einfach, wie gesagt, es war der perfekte Abschluss, auch dann da die Meisterfeier nochmal zu machen, nochmal die Schale hochheben zu können, auch nochmal ein Schalenbild mit meiner Frau und meinen Kindern haben zu können. Und so kann ich sehr ruhigen und guten Gewissens sagen, so die Karriere war okay, ich kann damit sehr gut leben. Wäre mehr gegangen, mit Sicherheit, aber ich bin auch verletzungsfrei durchgekommen und deswegen passt das alles.
Perfekt, das ist auch ein schöner Abschluss zum zweiten Teil. Jetzt kommen wir nochmal zum dritten Teil, der Fragenteil. Und das sind einige Fragen reinkommen. Die Frage mit der Meisterschale. haben wir natürlich schon beantwortet. Und dann die Frage, was du nach deiner Karriere machst, haben wir am Anfang schon beantwortet. Deswegen kommen jetzt die anderen Fragen. Und da hat der Javi Marquez eine Frage: Was war dein Highlight in Regensburg?
Mein Highlight in Regensburg, boah, da gab es einige, ich sag mal sportlich gesehen, würde ich jetzt einfach sagen, da haben wir bei Union Berlin gespielt, da durfte ich dann spielen, weil Penne verletzt war. Und da habe ich in der 90. Minute einen Kopfball aus 5 Metern gehalten und dadurch haben wir 2-2 gespielt. Das wäre jetzt persönlich mein Highlight und sonst war es eigentlich immer mein Highlight, dass wir wirklich komplett diese 2, 2,5 Jahre nie was mit dem Abstieg zu tun hatten, als Verein ja in Regensburg, sondern eher sogar oben hätten ein bisschen ranschnuppern können und gerade im ersten Jahr sind wir, glaube ich, Fünfter geworden, da sogar noch lange Zeit Tuchfühlung hatten oben mit dem Relegationsplatz. Das war schon, denke ich, sehr, sehr beeindruckend, wenn man auch bedenkt, was damals noch für Bedingungen waren, dass wir uns in Containern umgezogen haben, dass wir Videoanalysen neben einer Kegelbahn gemacht haben. Das war schon mein Highlight, aber hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen und fand es cool, dass es gerade in diesem Profigeschäft auch noch bodenständige Sachen gibt.
Auf jeden Fall perfekt und ich kann mich daran erinnern, dass Regensburg echt nach dem Aufstieg ein Jahr hatte, wo es echt oben mit dabei war. Fand ich auch cool für einen Aufsteiger.
Definitiv. Also war auch eine unglaubliche Truppe. Man darf ja auch nie vergessen, da waren viele Jungs aus der Regionalliga und dritten Liga noch. Also es kam gar nicht so viel Externes. Und da war halt, da muss man wirklich sagen, da hat man gemerkt, dass Teamgeist Qualität schlagen kann. Auch wenn das sich jetzt sehr lapidar anhört, aber es war wirklich so.
Ja, glaube ich. Auf jeden Fall siehst du ja immer wieder, wenn ein Aufsteiger hochkommt, das erste Jahr überragend. Jetzt Elversberg ist auch wieder ein Beispiel, seit 2 Jahren in der zweiten Liga und immer oben mit dabei. Dieses Jahr ja knapp am Aufstieg gescheitert, auch wegen der Relegation. Thema hatten wir ja schon.
Ja.
Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und der Angelo Lange, den kennst du ja bestimmt.
Der will, ja, sehr gut sogar.
Der will deine Top 11 wissen.
Ach Gott, ja okay. Soll ich dir jetzt kurz eine sagen?
Ja.
Also im Tor würde ich dann meinen ehemaligen Torwarttrainer von Fortuna Köln, Adam Kaschprick, nehmen. Rechtsverteidiger, auch wenn es nicht seine Stammposition ist, aber ich habe ihn eigentlich immer gesehen, Timo Hölscher, bei Fortuna Köln auch mit ihm gespielt. Innenverteidiger Tobias Philipzig von Sportfreunde Siegen, absolute Siegen-Legende. Linker Innenverteidiger Marvin Martip vom FC Ingolstadt damals, Aufstiegskapitän. Linksverteidiger muss natürlich der Fragensteller sein. Angelo Langer, unglaublicher Linksverteidiger, sehr, sehr gut. Ich glaube schon 830 Regionalligaspiele gemacht. Dann würde ich sagen, auf der 6, dann ja, muss ich den Aufstiegskapitän von Sportfreunden Siegen nehmen. Mats Schelt, definitiv. Unglaublicher linker Fuß. Dann auf der anderen 6, also ich spiele 4-2-3-1, wenn du mich schon so fragst.
Okay.
Dann auf der anderen 6, André Day. Wie gesagt, auch familiär, gute Freunde, aber auch 4-mal mit ihm zusammengespielt in meiner Karriere, also in 4 verschiedenen Vereinen, was ja auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Links offensiv würde ich Stipe Batterillo nehmen, weil das der Spieler ist, mit dem ich die meisten Spiele auf dem Platz zusammenstand, lustigerweise, auch bei Fortuna Köln lange zusammengespielt. Ja, jetzt wird es schwierig. Vorne im Sturm kann es nur einen geben, Moritz, den Bomber Hartmann vom FC Ingolstadt damals. Da ist schon sehr, sehr viel Qualität. Jetzt brauche ich noch einen Zehner unten rechts außen. Als Zehner Leon Demey, auch Fortuna Köln. Und da würde ich dann sagen, mit der Mannschaft könnte man aus der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigen. Ich glaube, das wäre eine gute Qualität.
Definitiv, also hört sich gar nicht so schlecht an. Ein paar Namen kenne ich sogar, ein paar ist mir eher unbekannt. Okay. Aber hört sich nach einer sehr guten Elf an.
Ja, ich denke auch.
Dann der Benny Hummer, der möchte wissen, fährst du gerne Ski? Glaub, das letzte Mal war in Offenbach, oder?
Ja, es ist Benny ist ein guter Kumpel von mir. Ja, wir müssen mal wieder Skifahren gehen. Ja, wir waren einmal in Offenbach feiern. Da war das so ein bisschen Running Gag, dass wir doch mal irgendwo Skifahren müssten. Und ja, ich muss mich mal wieder bei ihm melden, dass wir dann auch mal ein bisschen nach Ischgl oder sonst wohin Skifahren gehen.
Jetzt kannst du es ja machen, ohne dass du Konsequenzen vom Verein hast, wenn du dich verletzt. Siehe Manuel Neuer.
Absolut. Ja gut, das stimmt. Aber gut, wer weiß, das ist da glaube ich noch mal ein bisschen schlimmer wäre, ist das gewesen, als wenn es bei mir passiert wäre.
Auf jeden Fall. Dann die nächste Frage vom Lars Schad. Hast du deine letzten Torwarthandschuhe noch oder sind die im BGB verloren gegangen?
Ja, Lars ist auch ein Spieler von Sportfreunde Siegen. Nee, die habe ich meiner Mutter gegeben, weil, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, dass die wirklich jedes Spiel, also bis auf zwei Spiele, war die jedes Spiel gucken. Und da habe ich ihr die mitgegeben, dass sie sich zu Hause in den Schrank legen kann. Genau.
Perfekt. Dann der Hirzi 1990. Welche Handschuhmarke kannst du empfehlen?
Das ist schwierig. Also ich habe in meiner ganzen Karriere, ich habe mit TH Goalkeeping gespielt und ja, also was heißt empfehlen? Also ich fand es jetzt sehr gut. TH Goalkeeping war sehr gut, die letzten paar Handschuhe, die ich hatte, weil das ist auch ein Verkäufer aus Regensburg, der das auch nebenbei für sich selber macht und sowas unterstütze ich eigentlich immer sehr, sehr gerne und finde es auch cool, wenn Leute sich da so dahinter hängen und das auch machen. Sonst muss, glaube ich, jeder einfach schauen, was für ihn am besten ist.
Perfekt, jetzt kommt die vorletzte Frage von einem gewissen Herrn Sebastian Mielitz.
Oh.
Er möchte gerne wissen, kannst du eigentlich Gary Ehrmann imitieren?
Ja, ja, ich konnte den ganz gut imitieren, ja. Weiß jetzt nicht, ob das hier so passt ist, aber ja, Gary kann man schon, ist schon eine Marke, ne? Wie gesagt, wir waren jetzt nicht so auf einer Wellenlänge, aber ja, ich habe ein paar Sachen manchmal von ihm nachgesprochen, aber nicht auf böse gemeint, also gar nicht, sondern eher als Spaß.
Perfekt, ich habe mir schon fast gedacht, als er die Frage gestellt hat, dass sowas in der Art rauskommt, weil den hatten wir auch vor einem Jahr oder so auch im Show hier zu Gast.
Ja, wir hatten bei Viktoria Köln, haben wir zusammen gespielt. Da kennen wir uns. Wille
Stimmt,
und ich.
der
Ja,
war ja auch bei
genau.
Viktoria.
Ja, daher kennen wir uns. Hatten auch ein gutes Verhältnis zusammen. Haben uns auch super verstanden. Ist ja auch ein super Typ, also gibt es ja gar nichts. Sehr angenehm. War auch sehr, auch wenn wir jetzt Konkurrenten waren, glaube ich, war es ein sehr, sehr angenehmes Verhältnis zwischen uns beiden. Und das hat alles gepasst.
Perfekt, dann kommt jetzt von unserer Seite noch die Abschlussfrage. Wen würdest du uns denn als Gast empfehlen?
Adam Kaschbeck, mein ehemaligen Torwarttrainer. Ich glaube, der kann auch sehr viel erzählen. Der hat U17 Damen, DFB trainiert und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal cool, das von einem Torwarttrainer zu hören, wie da die Situation läuft und so weiter und so fort. Der kann auch sehr viel erzählen. Oder wen könnte man vielleicht noch als Spieler? Ja, ich glaube, Moritz Hartmann könnte auch sehr, sehr viel erzählen. Vom FC Ingolstadt hat ja auch wirklich Bundesliga gespielt, spielt jetzt noch Bezirksliga, kam ja auch damals aus der Landesliga, dann zum FC2 und ist von da aus nach Ingolstadt. Also ich glaube, da könnte man auch einiges an Geschichten hören von Mo.
Perfekt, und jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Und wie es bei uns Tradition ist, hast du als Gast die abschließenden Worte.
Ja, vielen Dank für den coolen Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Gesundheit, viel, viel Glück in nächster Zeit oder generell immer. Und vielleicht hört oder sieht man sich ja mal irgendwo, würde mich freuen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Football Chaos, der Fußballpodcast mit Sascha und Nils.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.